Guten Morgen. Ist das an? Schon leise gedreht, vorsichtshalber? Ja, ich mach's gleich runter, genau. Genau, ich möchte, jetzt ist etwas zu laut. Ich möchte zu Beginn kurz noch beten. Vater, nämlich dank dir, dass wir dein Wort haben. Wir haben gerade in dem Lied gesungen, dass wir dir danken, dass wir dein Wort haben, dass es für uns ein Schatz ist und dass es für uns auch ja es etwas ist, wo wir uns Zeit nehmen dürfen für die Ewigkeit. Und das ist Wahrheit. Wir können letztendlich dich sehen, wir können deinen Sohn darin sehen. Das bitte ich dich jetzt auch für die Predigt heute, dass wir dich darin finden, dass du uns in die Herzen sprichst und dass du uns groß wirst. Amen. Ja, ich will ja eigentlich gar nicht so lange ausführen am Anfang, sondern eigentlich sofort in den Bibeltext heute mal starten. Da steht in Lukas 9, Vers 27 bis 62. Lukas 9, Vers 57 bis 62. Gedacht, die Predigt würde gut passen, wenn man drüber schreiben würde, Folgen hat Folgen. Weil es darum eigentlich in diesen Text geht. Lukas Kapitel 9, Vers 57. Es geschah aber, als sie ihre Reise fortsetzten, da sprach einer auf den Weg zu ihm, also zu Jesus, Herr, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Er sprach aber zu einem anderen, folge mir nach. Der sprach, Herr, erlaube mir zuvor hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Jesus aber sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Es sprach aber auch ein anderer, Herr, ich will dir nachfolgen, zuvor aber erlaube mir, von denen, die in mein Haus sind, Abschied zu nehmen. Jesus aber sprach zu ihm, niemand, der seine Hand an den Pflug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Das sind ganz schön heftige Worte. Wenn wir uns den ersten Vers anschauen, Jesus hier auf Reisen. Es geschah aber, als sie ihre Reise fortsetzten, da sprach einer auf den Weg zu ihnen. Also wir sehen hier Jesus Christus, wie er unterwegs ist. Und wir müssen uns natürlich die Frage stellen, wenn wir so einfach so mittendrin im Evangelium einsteigen, wer ist Jesus? Ein Stück weit wissen wir das. Ja, aber woher kommt, wo kommt er her, wo geht er hin? Und wo gehe ich? Wo komme ich her und wo gehe ich hin? Das ist eigentlich ganz knapp zusammengefasst, um was es hier eigentlich geht. Wo kommt Jesus her? Wo geht er hin? Dann wissen wir, wo wir uns hier in den Text befinden. Und dann die Frage, wo komme ich her und wo gehe ich hin? Wenn wir das Lukas-Evangelium aufschlagen, ich finde es völlig faszinierend, man könnte jetzt stundenlang über das Lukas-Evangelium reden, weil es so einfach, ja, ich bin einfach begeistert von diesem Buch. Allein schon der Anfang, wie Lukas schreibt, Theophilus, ich muss dir das berichten, ich muss dir berichten, was von uns geglaubt wird, was wir erlebt haben, was ich von Anfang an bin ich der Reihe nach durchgegangen. Ich habe die Augenzeugen befragt. Lukas hat ja Jesus gar nicht gekannt, aber er hat alle gefragt, die er finden konnte. Was ist damals passiert mit Jesus? Wer ist dieser Mann? Was hat er erlebt? Ja, was ist damals passiert dort? Und dann fängt eigentlich das Buch auch so an und er schildert, wie eben Jesus Christus auf die Erde kommt. Jeder kennt die Weihnachtsgeschichte, also die hat jeder von euch schon mehrfach gehört, einmal im Jahr mindestens. Wie es heißt, es begab sich zu der Zeit, ja, und Jesus dann geboren wird in Bethlehem. Aber Lukas bringt es noch treffender zusammen in Lobpreis von Zacharias. Er sagt Zacharias, der Aufgang aus der Höhe hat uns besucht. Jesus Christus wird als Sonnenaufgang geschildert, der sein Volk, die Welt besucht. Der Schöpfer selbst kommt in sein Eigentum. Es gibt nichts Größeres, nichts Faszinierendes, wie das, dass Gott selbst sich zu uns herabneigt. Wir haben das heute Morgen gehört, er wurde Mensch. Also in der ersten Stunde wurde das vorgelesen. Er hat sich erniedrigt. Er wurde der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam. Er kam in sein Eigentum, heißt es an einer anderen Stelle, das sagt der Johannes. Aber es ist einfach faszinierend zu sehen, wie Jesus in die Welt kommt. Und als er seine erste große Predigt hält, sagt er das, er ist gekommen, um die Trauernden zu trösten, die zerbrochenen Herzen sind zu verbinden, die Gefangenen frei zu machen, die Geschlagenen frei zu machen, die Blinden sehen zu machen. Er sagt, diese Worte sind heute erfüllt. Ich bin der, auf den die Welt wartet, der das Herz des Menschen zur Ruhe bringt. Und als er eben auf die Erde kommt, hat es Auswirkungen. Uli hat es schön geschildert, wie alle Menschen zu ihm strömen. Und er aber aus der Masse einen Menschen sieht, den Petrus. Und er steigt in sein Boot von Simon Petrus, Lukas Kapitel 5, und verändert sein Leben. Petrus merkt, hey, dieser Mann ist außergewöhnlich. Der hat so in meinen Alltag eingegriffen, in meine Arbeitswelt eingegriffen, mit einer Situation, die ich so niemals erwartet hätte. Und er merkt, dieser Jesus, der passt gar nicht zu mir. Ich, Petrus, sündiger Mensch, er, Jesus, Heiliger Gottes. Das passt nicht zusammen. Wie wollen wir zwei überhaupt zusammen den Weg gehen? Der fragt sich Petrus und sagt, Herr, du musst ohne mich weitergehen. Ich bin ein sündiger Mensch. Und Jesus sagt, du folge mir nach. Und dieser Ruf der Nachfolge, das merkt man richtig, wie Lukas das jetzt beschäftigt. Lukas, der ja Jesus gar nicht direkt persönlich gekannt hat, beschäftigt sich sein ganzes Evangelium damit, was bedeutet es, Jesus nachzufolgen? Das machen eigentlich alle Schreiber der Evangelien. Sie fragen sich, was bedeutet es, Jesus nachzufolgen? Aber Lukas hatte den weitesten Abstand, er ist wie wir, ja. Er kann nur von Hörensagen von Jesus hören. Also wir können es jetzt noch lesen. Aber er beschäftigt sich damit, was bedeutet es, Jesus nachzufolgen? Und dann beschreibt er die Situation, wie Levi da in sein Zollhaus sitzt und Jesus in sein Leben kommt und sagt, folge mir nach. Und er steht auf, verlässt seinen Beruf und folgt Jesus nach. Was für eine Konsequenz. Und so geht es dann immer weiter, bis wir dann zu unserem Kapitel 9 kommen, aus dem ich jetzt den letzten Abschnitt gelesen habe. Und eigentlich müsstet ihr den ganzen Text lesen, weil ihr merkt, wenn ihr den Lukas Kapitel 9 lest, das von der ersten Geschichte an bis zur letzten geht es eigentlich um Nachfolge. Da ist schon am Anfang der Abschnitt, wo die 12 Apostel hinausgesendet werden in die Welt, um Gottes Botschaft zu verkünden, dass sein Reich anbricht, dass der Messias da ist, dass Jesus Christus, der versprochene Retter, da ist. Und vieles, vieles mehr. Aber in diesem Kapitel 9 geschieht auch etwas sehr Ungewöhnliches. In Lukas. Denn er hat uns ja gezeigt, wie dieser Aufgang aus der Höhe kam, wie Gott sein Volk besucht, wie er der Schöpfer in sein Eigentum kommt. Und in diesem Kapitel 9 richtet Jesus seinen Blick nach Jerusalem. Er ist bereit, aus dieser Welt herauszugehen. Bis jetzt kam er in die Welt, aber die Seine nehmen nicht an. Und deshalb ist ab hier der Zeitpunkt gekommen, wo Jesus sein Angesicht fest nach Jerusalem richtet, heißt in den Abschnitt, und sich entschieden hat, für diese Welt zu sterben, um Menschen herauszuholen aus der Finsternis zum Licht. Also steht dieses ganze Kapitel eigentlich unter dem Kreuz Christi. Er ist sich bewusst, dass jeder Schritt, den er jetzt tun wird, zum Kreuz geht. Er weiß, dass er dort verachtet werden wird von der ganzen Bevölkerung, die dort steht, verlacht werden wird und dass er sterben muss, um die Menschheit zu retten. Und deshalb ist diese Rede hier so hart. Weil als der Mann hier zu ihm kommt und sagt, Herr, ich möchte nachfolgen, das ist super cool bei dir zu sein, ja. Also wo Jesus ist, da geht was, ja, da ist Action, da passiert was, ja, die Speisung der 5000 und andere große Ereignisse waren passiert. Da war ein Jüngling, der zum Leben wurde, ja, also ein junger Mann, der tot war und Jesus erweckt ihn zum Leben. Dann die Stillung des Sturms, da geht was, da ist Action, da ist Event, ja. Er sagt, ich will dir nachfolgen, ich will meine ganze Kraft. Ja, das macht Spaß, das ist einfach Freude. Und Jesus knallt ihm das vor den Kopf und sagt, die Füchse haben Gruben, die Vögel des Himmels Nester, der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Das ist jetzt nicht die Antwort, die wir erwarten würden. Das ist auch so ein bisschen rätselhaft. Dann denkt man, was wird der Mann wohl gedacht haben, als er so eine Antwort kriegt? Dann, hä, was ist denn jetzt los? Es ging doch gerade darum, dass ich was leisten will. Ja, ich stelle mich doch Gott zur Verfügung. Warum, oder Jesus hier zur Verfügung, warum sagt er denn jetzt auf einmal sowas? Jesus korrigiert hier schlagartig die Sicht dieses jungen oder älteren Mannes. Ich weiß gar nicht genau, in welchem Alter er war. Das spielt gar keine Rolle bei der Nachfolge, ob du 18 oder 80 bist. Im Paralleltext in Matthäus 8 heißt es sogar, dass er ein Schriftgelehrter war. Also er hat sich gut im Wort Gottes ausgekannt und er wollte jetzt eigentlich einfach zeigen, dass er es ernst meint. Und Jesus zeigt ihn, dass er es nicht ernst genug meint. Da ist doch eigentlich ein gutes Motiv vorhanden und Jesus sagt, nein, dein Motiv ist vielleicht okay, aber es reicht nicht aus. Wenn du mir nachfolgen willst, wird es krasse Konsequenzen in dein Leben haben. Er sagt hier, die Füchse haben Gruben. Ja, Füchse sind Lebewesen der Erde, die buddeln sich in die Erde ein und haben da ihren Spaß dran. Vögel, Lebewesen des Himmels, die ihre Nester im Himmel bauen. Und er sagt, der Menschensohn steht da dazwischen. Er hat gar keinen Ruheort. Er hat nichts. Was Jesus hier ja so stark betont, ist dieses Nichts. Wenn du mir nachfolgen willst, dann hast du nichts an dieser Welt. Und für Jesus war das ja wirklich ganz konkret. Er konnte eben nicht wie jeder Mensch hier auf der Erde leben und sich in diese Erde hineinbuddeln, seine Häuser bauen und seinen Besitz anhäufen. Er hatte nichts. Er hat es nicht einmal erlebt, dass er in den himmlischen Regionen hier leben konnte. Er war ein Mensch auf dieser Erde und auch da hatte er keinen Ruheort. Der erste Ruheort, den Jesus Christus findet, wird erst einige Kapitel später beschildert. Also es heißt, er neigte sein Haupt und übergab den Geist auf Golgatha. Dort kam er zur Ruhe. Das war sein Ziel. Darauf hat er hingearbeitet. Darauf hat er zugejagt mit all seiner Leidenschaft und Begeisterung. Das war sein Ziel, die Menschheit zu erretten. Und er sagt, wenn du mir nachfolgen willst, wird das genau diese Konsequenz mit sich bringen, dass du keine Ruhe hast. Du wirst keine Ruhe mehr in dein Leben haben und du wirst keinen Besitz mehr haben, wo du sagen kannst, das gehört mir, das passt, das ist einfach bequem. Und somit trifft hier eigentlich Jesus mit diesem kurzen Abschnitt in das Herz unserer jetzigen Kultur. Weil wir bauen unsere Kultur auf den Wohlstand auf die Bequemlichkeit, auf darauf, dass es uns doch gut geht und dass wir das tun, was unseren Körper, unseren Geist und unsere Seele einfach gut tut. Und Jesus sagt, wenn du mir nachfolgen willst, wird es Konsequenzen in diesem Bereich haben. Du wirst keine Ruhe hier auf dieser Erde haben. Dein Herz ist woanders. Wie es auf der Bibel von der Rebekka steht, wo euer Schatz ist, da ist euer Herz, ja. Das Herz ist im Himmel und dadurch findet es keine Ruhe mehr auf der Erde. Wenn du mir folgst, gehört dir mein Besitz, sagt Jesus hier. Dann hört es mit der Bequemlichkeit auf. Dann kannst du nicht sagen, das ist mir jetzt aber zu anstrengend. Nachfolge bedeutet alles für Jesus Christus. Ich habe gemerkt, dass das jetzt nicht gerade das ist, was mir angenehm erscheint. Ja, er trifft hier wirklich meine Bequemlichkeit. Und er will meine Hand öffnen, dass ich das hingib, was ihm gehört. Also Folgen hat Folgen. Es hat Auswirkungen auf meinen Besitz und auf meine Bequemlichkeit. Der zweite Abschnitt, also es sind ja hier drei, ich vermute mal Männer, also es wird so geschildert, wie wenn es sich hier um Männer handelt. Männer, die hier mit Jesus in Berührung kommen. Der erste sagt, ich will. Der zweite sagt es nicht, dass er Jesus nachfolgen will. Aber er war so nah in dem Umfeld von Jesus, dass Jesus ihn anschaut und sagt, du, folge du mir nach. Und so ruft Gott uns ja auch heute Morgen, Jesus Christus hier durch diesen Text und sagt, folge du mir nach. Wir sind ganz nah dran, ja, wir sitzen hier, wir haben die Bibel vor aufgeschlagen und Jesus redet in unser Leben, in mein Leben wie in deins, folge du mir nach. Und dann beginnt der Mann auch zu überschlagen, denkt, oh, das ist jetzt aber sehr unpassend. Das ist jetzt eigentlich nicht so der richtige Zeitpunkt, um Jesus nachzufolgen, weil ich habe daheim noch einen Vater, der beerdigt werden muss. Also es klingt jetzt ein bisschen seltsam, Und viele Ausleger vermuten, dass hier der Vater gar nicht gestorben war. Also weil wenn der Vater gestorben wäre, dann hätte er ja keine Zeit verloren. Der hätte einfach, wäre heimgegangen, hätte den Vater vergraben und wäre einfach dann sofort wieder bereit gewesen, um das zu tun, was eigentlich dann seine Aufgabe war. Darauf komme ich später ganz kurz. Deshalb wirkt es so irritierend, wenn wir lesen, darf der nicht einmal seinen Vater begraben? Was ist denn Jesus für ein Antreiber? Was verlangt er eigentlich von uns? Aber wenn der Vater noch gar nicht gestorben war und vielleicht noch 10 Jahre gelebt hat und der junge Mann oder der etwas mittelalterliche Mann dann davon ausging, dass er vielleicht das alles erben wird, was sein Vater gehört hat, dass es vielleicht jetzt nicht ganz die günstigste Zeit ist, sein Leben für Jesus zu leben, sondern dass man erstmal das versucht, auf die lange Bank zu schieben, dann wird auf einmal der Ton schärfer, weil Jesus sagt, du hast keine Zeit zu verlieren. Es geht jetzt und hier darum, Jesus nachzufolgen. Wenn du anfängst, die Dinge auf die lange Bank zu schieben, dann wird's nie was werden. Wenn du irgendwie kalkulierst, dass du irgendwie aus deiner Zeit noch etwas Besseres rausschlagen kannst, dass du vielleicht noch erstmal Action haben willst im Leben oder vielleicht noch heiraten willst oder vielleicht noch Kinder haben willst, bevor du Jesus nachfolgst oder vielleicht noch ins Rentenalter kommen willst oder vielleicht noch sterben willst vorher, bevor du Jesus nachfolgst, dann ist es einfach zu spät. Wenn du nach Jesus nachfolgst, dann hat das hier und jetzt Konsequenzen. Heute, wenn ihr seine Stimme höret, verhärtet eure Herzen nicht. Und so ruft Jesus heute, hier und jetzt in dein Leben hinein. Er sagt, folge mir jetzt nach. Nicht irgendwann, jetzt. Du hast einen Auftrag, sagte den jungen Mann auch. Oder, ja, ich nenne ihn mal jungen Mann, ich bin mir nicht sicher, wie alt er war. Er sagt, du musst die Botschaft von Jesus in der Welt verkünden. Du musst dieses Reich Gottes verkünden. Dieser Mann muss es schon gekannt haben. Er muss ja wissen, was er sagt. Er sagt, du bist vielleicht als Kind da drin aufgewachsen. Ja, du kennst die ganzen Dinge. Du hast es erlebt. Du warst dabei, von klein auf. Das geht jetzt hier so an die Kinder in der Gemeinde. Aber jetzt ruft dich Gott ganz persönlich. Jetzt ist die Zeit, Jesus nachzufolgen, nicht irgendwann. Geh hin und verkündige das Reich Gottes, sagt er diesem Mann. Und es zeigt auch, warum dieser Abschnitt so dringlich ist. Aber der nächste Abschnitt von diesem dritten Mann ist sehr dringlich. Warum ist Jesus hier so eindringlich? Er sagt, es gibt keine Zeit zu verlieren. Jetzt muss sofort gehandelt werden. Ihr drei Männer, ihr müsst sofort handeln. Warum? Ja, das erklärt eigentlich das nächste Kapitel. Ich habe das nie verstanden, bis mir irgendwann mal vor einiger Zeit es aufging, warum Jesus diese drei Männer hier mit dieser Dringlichkeit konfrontiert. Weil sie die Aufgabe haben, hinauszugehen und die letzten Städte zu besuchen, die Jesus auf den Weg nach Jerusalem besuchen wird. Er sagt, jetzt ist eure Zeit. Jetzt müssen diese 70 Leute hinausgehen und aller Welt verkünden, dass Jesus Christus auf dem Weg ist, um nach Jerusalem zu gehen und dort zu sterben. Und Jesus wird jedes dieser Städte besuchen. Und Jesus will hier diese Jünger dazu benutzen, dass sie Botschafter Jesu Christi sind, anstelle von Jesus und der Welt zurufen, dass eben dieses Reich Gottes anbrechen soll und dass Jesus Christus auf dem Weg ist nach Jerusalem, um dort sein Leben zu geben. Und ganz ähnlich ist unser Auftrag, denn wir sind auch Botschafter an Jesu Christi Stadt und wir gehen hier in die Städte dieser Welt, in die Dörfer dieser Welt, an die Arbeitsplätze dieser Welt und sollen eigentlich dort verkünden, dass Jesus nicht sterben wird, sondern dass er gestorben ist, um uns zu retten aus der Finsternis zum Licht. Das ist doch großartig, was für eine Botschaft uns Jesus anvertraut hat. Und diese Botschaft tut er so ähnlich auch diesen Menschen anvertrauen. Er sagt, da habt ihr doch keine Zeit zu verlieren, diese Botschaft zu verkünden. Und ich sitze bequem in meinem Stuhl daheim und denke, es ist nicht die richtige Zeit dazu. Damit konfrontiert mich Jesus. Und deshalb wird der Text so hart ein Stück weit. Er trifft mich ins Gewissen und ins Herz und sagt, David, was machst du da eigentlich? Der nächste Abschnitt, wieder ein Mann, der Jesus folgen will. Er sagt, ich will dir nachfolgen. Ja, vielleicht mit der ähnlichen Motivation wie der erste. Da geht halt was. Da ist irgendwie was Besonderes an Jesus und irgendwie muss ich da nah dran bleiben. Aber ich würde gerne Abschied nehmen von daheim. Auch die Antwort irritiert uns, dass Jesus sagt, ey, niemand, der seine Hand an den Pflug gelegt hat und zurückblickt, ist tauglich für das Reich. Was will er denn diesem Mann damit sagen? Was hatte der Mann eigentlich vor? Kann es sein, dass er sich nicht nur kurz verabschieden wollte, wie wir es im Alten Testament zum Beispiel von Elisa hören, der sagt zu Elia ja auch, als er berufen wurde, Elia zu folgen, sagte, ich würde gern daheim mich noch verabschieden, dann folge ich dir nach. Sagt Elia, klar, kannst du machen. Aber Jesus hier noch viel härter. Warum? Vielleicht will dieser Mann sich gar nicht kurz verabschieden, sondern vielleicht will er eine ganze lange Phase sich verabschieden. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall zeigt hier Jesus, es besteht eine absolute Dringlichkeit, dass du mir jetzt nachfolgst. Und es kann nicht sein, dass du andere Beziehungen über die Beziehung zu mir stellst. Egal, ob es die Familie ist, ob es dein Ehepartner ist, ob es deine Kinder sind. Jesus zuerst. Es geht jetzt darum, diesen Dienst Gottes zu erfüllen, den ich dir auferlegt habe. Du kannst jetzt nicht bequem dich irgendwie nach Hause zurückziehen und sagen, naja, es hat ja noch Zeit. Nein, ich habe dich in deinen Dienst berufen, so sagt Jesus zu uns und auch zu diesem Mann. Du hast die Hand an den Pflug gelegt. Wenn du jetzt zurückblickst, also dann wie tut der Pflug Eier, also so richtige komische Wege ziehen. Das geht nicht. Der Pflüger muss sein Ziel vor Augen haben. Und so müssen wir als Christen in dieser Welt unser Ziel vor Augen haben. Wenn wir jetzt anfangen zurückzuschauen, wo wir herkommen, dann eiern wir doch rum. Ja? Und viele Christen, also mir ging das auch schon so, man eiert dann ab und zu rum, weil man zurückschaut zu dem, woher man kommt. Wie wenn man als Hund zurückkehrt zu seinen Ausgebrochenen, heißt es mal in Sprüche. Und Gott will nicht, dass wir uns mit unserem alten Leben belasten, sondern dass wir zu vorausschauen auf das Ziel zu, wie Paulus mal sagt, ich auf das Ziel anschauend jage ich auf das Ziele zu. Genau. Es setzt alles dran, um dieses eine Ziel zu erreichen. Für diese Männer war es eben sehr dringlich, weil sie einen direkten Auftrag hatten. Gerade in Kapitel 10, Vers 1 heißt es dann, dass Jesus 70 Männer bestimmte, eben zu zwar weit in diese Orte zu gehen, um die Botschaft des Heils zu verkünden eigentlich, dass der Retter da ist und das Volk besuchen wird. Aber für uns kommt auch etwas von dieser Dringlichkeit an. Aber wir merken, diese Dringlichkeit ist nicht nur was, was gestern galt, sondern es ist etwas, was heute gilt in meinem Leben. Dass Jesus hineinspricht in mein Leben durch diesen Text. Und die Frage ist natürlich, wenn Jesus Folgen hat, hat es denn auch Folgen, wenn man nicht folgt? Also wenn, als diese drei Männer ja von Jesus weggehen, was bleibt ihnen denn dann auch übrig? Natürlich kann man jetzt sagen, ich überspitze jetzt bewusst, der Herr, mein Besitz gehört mir und meine Zeit gehört mir, treffen halt dann noch den Dritten, meine Beziehungen gehören mir und denken, wenn wir uns zu dritt finden, ja, dann passt ja eigentlich alles. Der Schriftgelehrte, haben wir ja vorhin schon gehört, der findet auch einen Bibeltext, der heißt dann, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Das passt ja eigentlich ganz gut zu unserer Gemeinschaft hier. Solange wir halt unseren Besitz und unsere Zeit und unsere Beziehung behalten dürfen, passt ja alles. Und sie fangen an, eine Gemeinschaft zu gründen und sind ganz froh darum. Aber sie haben das Wesentliche nicht dabei, wenn ich um den es wirklich geht, Jesus Christus. Und ich habe mich gefragt, gibt es einen Unterschied zwischen uns und denen, zwischen unserer Gemeinde und dieser Dreiergruppe? Wir wachsen in einer Kultur auf, wo es heißt, mein Besitz gehört mir, meine Zeit gehört mir und ich darf mit jedem Beziehung, ja, darf ich einfach leben, wie ich will. Da kann mir keiner reinreden. Und wir sind stark vom Zeitgeist geprägt. Wir sagen immer, der Zeitgeist ist draußen. Aber der steckt so tief in uns drin, auch durch die Kultur, dass wir ein Stück weit sehr wohl materielle Egoisten sind. Das drückt sich in ganz vielen Situationen aus. Und Jesus will eigentlich uns hier auch den Blick korrigieren, dass er sagt, du bist als Christ nicht ein Teil dieses Zeitgeistes, sondern ich mache dich davon frei, von dem Egoismus. Es geht nicht darum, dass man den schönsten viereckigen Kasten in der Tasche hat oder dass man eben das schönste Haus hat, das schönste Auto. Das geht doch gar nicht ums Christentum darum, sondern es geht um die Nachfolge Jesus Christi. Und das andere wird ein Stück weit bedeutungslos. Man setzt sein Leben für Jesus ein. Und dann ist auch eine Flüchtlingsdiskussion für einen Christ gar kein Thema. Natürlich setzen wir uns für Flüchtlinge ein. Und es ist unerträglich für einen Christen, wenn vor den Türen Europas Tausende von Flüchtlingen sterben, oder? Eigentlich müssten wir da unsere ganze Zeit, Energie einsetzen, damit Menschen gerettet werden. Auch diese Menschen, die hoffnungslos verloren gehen. Und wir sitzen bequem in unseren Stuhl und sagen, wir haben leider keine Zeit. Und das ist eine Sache der Politik oder wie auch immer. Ja, natürlich ist es eine sehr schwierige Situation. Aber ich wollte damit zeigen, dass wir unser Gewissen einfach betäuben und beruhigen. Und dann spricht Jesus in diese Situation herein, folge mir nach. Ich will, dass du eine andere Prioritätenliste hast. Dass du dir bewusst wirst, dass dein Besitz nicht dir gehört, sondern mir. Dass deine Zeit nicht dir gehört, sondern mir. Dass deine ganzen Beziehungen, die du hast, nicht dir gehören, sondern mir. Wenn man diese Text lesen, dann denkt man, eieiei, da wird man am liebsten zuschlagen. Und dabei ist das noch gar nicht der heftigste Text über Nachfolge. Wenn du nur ein paar Verse zurückblätterst, der Abschnitt, der mir am stärksten unter die Haut geht, steht in Kapitel 9, Vers 23. Wenn jemand mir nachfolgen will, so verleugne er sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer sein Leben in dieser Welt verliert, um meinetwillen, der wird es retten. Was hilft es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne, aber Schaden nimmt an seiner Seele, heißt in einer anderen Übersetzung hier, oder aber sich selbst verliere oder schädige. Ich habe teilweise jetzt auswendig zitiert. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt besitzt, wenn er in einem so reichen Land lebt wie wir? Was nützt es ihn? Es nützt ihn nichts. Diese bequeme Phase, die er hier auf der Erde haben wird, was bringt es ihn? Die Menschen gehen verloren in dieser Welt, weil sie die Botschaft der Rettung nicht kennen. Und Jesus sagt, nimm dein Kreuz auf täglich. Und das finde ich, das geht mir so unter die Haut. Ich habe gemerkt, wie ich da versuche, irgendwie das wegzudrücken, dass es irgendwie nicht so das Kreuz nicht so hart ist, wie es halt ist. Dass man eben gern in dieser bequemen Kultur lebt, in der wir uns befinden. Dass es natürlich viel angenehmer ist, daheim zu sitzen, wie um Menschenleben zu ringen. Der Uli kann sagen, wie viele Leute auch zum Büchertisch zum Beispiel kamen in die Innenstadt und so Dinge. Wir sind bequem geworden. Und Jesus trifft hier unseren Herznerv eigentlich, ja? Er sagt, Nachfolge bedeutet alles. Du kannst keine Grenzen ziehen. Du musst durch dein Haus gehen, durch dein Leben gehen und alles anschauen und fragen, ist Jesus Christus König von diesem Bereich? Darf er darüber bestimmen? Über meine Arbeit, ja? Wie ich arbeite, wie ich mit meinen Kollegen umgehe, wie ich mit meiner Frau umgehe, wie ich mit meinen Kindern umgehe, wie ich mit meinem Besitz umgehe, wie ich mit meiner Zeit umgehe. Darf Jesus Christus das bestimmen? Es kann sehr hart sein, Jesus Christus zu folgen. Ich fand es interessant wir machen gerade Petrus in der Sonntagsschulgruppe 5 und wir haben letzten Sonntag auch über Petrus gesprochen, wie er auch sehr überzeugt war, Jesus nachzufolgen. Ich folge dir nachher, Jesus. Und wenn es in den Tod geht, ich bin dabei und ich mache das. Und Jesus sagt, du wirst bei der nächsten Gelegenheit mich verleugnen. Und ich habe vorher diesen Überblick über das Leben von Petrus gegeben und gezeigt, wie eigentlich Petrus, also als Jesus ihn berufen hat, dass Jesus zuerst in sein Haus kommt, zu seiner Schwiegermutter, die krank im Haus liegt. Und wie Jesus in unser Haus kommen möchte, in unser Zimmer kommen möchte. Und dann hat eine in der Sonntagsschule gesagt, aber das wäre voll super, weil dann könnte ich ihn einsperren, dann lasse ich ihn nämlich raus. Ja, und ein Stück weit wünschen wir uns Jesus Christus. Auf der einen Seite, dass es sehr persönlich wird, in unser Haus kommt, in unser Zimmer, aber da würden wir ihn gern einsperren. Wir würden gern Gott kontrollieren. Und wir würden gern, dass Gott unseren Wünschen folgt. Ja, das wäre ja ideal, wenn nicht wir Jesus folgen müssen, sondern Jesus uns folgt. Wenn wir ein Stück weit ihn sagen, hey, da geht's lang. Und du musst mich nur segnen. Du musst mir Gesundheit geben, am besten auch keinen Ärger irgendwie mit irgendwelchen Freunden, Nachbarn oder Kollegen. Also das wäre natürlich super. Das kann natürlich auch sein, dass das oft unser Gebet prägt, ja. Dass wir wünschen, dass Gott unseren Weg segnet. Und Jesus sagt, nein, das ist verdreht. Ich möchte, dass du mir folgst und nicht ich dir. Ja. Jetzt ist aber die Frage, also bei so einer harten Botschaft, warum, was erwartet denn Jesus? Will er überhaupt, dass ihm jemand folgt? Ich meine, die drei Männer, die sind wahrscheinlich alle weggegangen, oder? Ich meine, wenn Jesus so hart redet, lohnt es sich dann hier zu sitzen? Und der Abschnitt, der das am besten zum Ausdruck bringt, steht in Johannes Kapitel 6. Der muss eigentlich fast genau zur selben Zeit passiert sein. Denn wir lesen bei beiden Evangelien von der Speisung der 5000, das kurz vorher war. Und da ist jetzt natürlich die Frage, wenn Jesus so hart redet, wer bitteschön folgt ihm dann noch? Das passt doch nicht in unsere Zeit, in unsere Gesellschaft. Wer will denn dann das Evangelium überhaupt noch hören, wenn Jesus so viel von mir verlangt? Johannes Kapitel 6. Ich muss gerade schauen, wo wir anfangen. Ab Vers 60 eigentlich. Da hält Jesus auch eine Rede, die den Zuhörern ganz und gar nicht gepasst hat. Und dann heißt es in Vers 60, viele nun von seinen Jüngern, die das hörten, sprachen, das ist eine harte Rede. Wer kann sie hören? Also das kann man dann mit anhören. Wenn man so eine Herausforderung, also ich glaube, wir gehen heim. Vielleicht war das zeitgleich mit diesem anderen Ereignis. Sie wussten, es wird ernst. Jesus will nicht nur Bewunderer, sondern Nachfolger. Also das wird zu hart. Wenn ich mein ganzes Leben für Jesus einsetzen soll, das ist zu viel. Das passt nicht. So ging es diesen Männern oder diesen Jüngern. Und dann heißt es später, dass Vers 67, da sprach Jesus zu seinen 12 Aposteln, wollt ihr auch weggehen? Wollt ihr nicht auch weggehen? Ich finde es so krass, wie Jesus sagt, hey, also ich habe euch gezeigt, was die Nachfolge bedeutet, was für Konsequenzen es in dein Leben haben wird. Und ihr 12 Apostel, wollt ihr nicht auch weggehen? Noch ist die Tür offen, ihr könnt noch gehen. Das ist doch krass, oder? Dass Jesus hier sagt, ihr müsst mir nicht folgen. Ich zwing doch keinen dazu, zu sein Glück. Man fragt sich ja, wer wird dann überhaupt noch ein Christ, ein Nachfolger Jesu? Da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Wenn wir diese Botschaft nicht hätten, ja, dann wäre es wirklich nicht, dann könnte man wirklich zusammenpacken und ganz schnell ganz weit wegrennen. Aber hier zeigt uns Petrus, auf was es wirklich ankommt. Er sagt, Herr Jesus, nein, es geht nicht darum, irgendwie sich hart abzumühen. Es geht nicht darum, um den Verlust. Es geht um den Gewinn. Es geht um dich, Herr Jesus. Und wenn ich dich habe, dann frage ich nicht mehr nach Himmel und nach Erde. Herr Jesus, ich brauche dich. Herr Jesus, als ich dich gesehen habe, als ich gesehen habe, wer du bist, ich kann niemand anderes mehr folgen. Ich bin so ergriffen von dir als Person. Alles andere ist billig. Es ist einfach, das braucht man doch nicht. Ich habe mich doch nur selbst betrogen. So viele Jahre war ich blind. Ich habe gar nicht begriffen, wie sinnloses Leben ohne dich ist, Herr Jesus. Ich habe gedacht, wenn ich meinen eigenen Willen durchsetze, dann habe ich Erfolg. Bis ich kapiert habe, nee, das ist alles hinfällig. Es ist hinfällig, weil ich Jesus Christus sehe. Das sagt Simon Petrus, du hast Worte ewigen Lebens. Als du deinen Mund geöffnet hast, als daraus Worte des Lebens kamen, da wurde mein Herz weich. Da ist der harte Sündner zerbrochen. Eben, bei Petrus haben wir es gesehen, wie er zerbrach. Wie er sagt, Herr, du hast mich meiner Sünde überführt. Und ich glaube, dass du, wenn du Christ bist und ich, das erlebt haben, wie Jesus uns in den niedergeworfen hat und wie wir gesagt haben, Herr, ich bin ein sündiger Mensch, aber du bist meine Rettung. Du hast Worte ewigen Lebens. Du bist der zu mir sagt, deine vielen Sünden sind dir vergeben. Herr, ich will nichts anderes. Ich will dich, Herr Jesus. Ich will dir nachfolgen, egal was es kostet. Und wenn es in den Tod geht, wenn ich alles verliere, wenn alles um mich rum zerfällt, ich will dir folgen. Wie Luther mal in seinem Lied sagt, ja, nehmen Sie den Leib gut, er Kind Weib, lass fahren dahin, Sie haben keinen Gewinn. Das Reich muss uns doch bleiben. Jesus Christus kann uns keiner mehr nehmen. Das ist das Faszinierende an dem Evangelium, dass ich von Christus ergriffen bin, sagt Paulus. Und ich jage auf dieses Ziel zu, weil es um meine Person geht, es geht um Jesus. Wir haben geglaubt und dann haben wir es erkannt, dass du der Christus Gottes bist. Am Anfang konnte er es noch glauben, ja. Er war sich das, am Anfang noch nicht ganz sicher, aber als er dann, es wurde immer mehr zur Erkenntnis. dass er diesen Jesus folgen wird. Er hat ihn immer mehr erkannt, seine Herrlichkeit und Größe. Und das ist ja der Antrieb von uns Christen, ja? Das, was uns wirklich die Kraft gibt, es ist die Erkenntnis Jesu Christi, heißt es hier. Ihn zu erkennen, zu sehen, wer er ist, was er für mich getan hat, wie er mich liebt, wie er sein Leben für mich hingegeben hat, wie er um meine Seele kämpft, wie er mein guter Hirte ist, wie er in mir ins Gewissen redet, ja, wie er mich aufrüttelt. Er ist der Unterschied quasi zwischen einem Bewunderer und einem Nachfolger, zwischen einem fleischlichen Christ und einem geistlichen Christ, zwischen einem Schläfer und einem wacher Mensch. Es ist letztendlich der Blick auf Jesus Christus und das Herz, das ergriffen ist. Das brennt für Jesus. Und mein Wunsch ist eigentlich, dass unser Herz brennt für Jesus und dass Nachfolge für uns was Leichtes ist. Heute hat man den Eindruck gehabt, es muss brutal schwer sein, Jesus zu folgen. Und eigentlich ist es was ganz Einfaches, wenn man von Christus ergriffen ist. Aber bin ich von Christus ergriffen? Habe ich eine Sehnsucht, Jesus wirklich zu kennen? Brennt er mir ins Herz? Und ich hoffe, dass heute morgens ein bisschen die Sehnsucht wach kam, Jesus mehr zu kennen. Seine Evangelien zu durchgraben, zu sagen, wer ist dieser Mann? Jesus hat sich ja beim ersten Mann gesagt, ich bin der Sohn des Menschen. Wer ist der Sohn des Menschen zum Beispiel? Wird im Johannesevangelium gefragt, wer ist dieser der Sohn des Menschen? Ja, wer ist denn der Sohn des Menschen? Warum benutzt er diesen Titel? Und vieles, vieles mehr. Das soll unser Herz in Brand setzen für den, der Mensch wurde und in diese Welt kam. Ja, zusammengefasst, wir haben diese drei Männer gesehen. Wir haben ihre Entscheidungen nicht gehört. Wir haben gehört, dass es eine Nachfolge auf den ersten Blick eine harte Sache ist. Dass es Folgen mit sich bringt, die uns was kosten, massive Kosten. Unser Besitz, unsere Zeit, unsere Beziehungen, man könnte es gerade weiterführen. Aber wir haben im letzten Abschnitt gesehen, dass es einen Grund hat. Dieser Grund ist Jesus Christus. Wir folgen nicht irgendwen, sondern wir folgen den lebendigen Gott. Wir folgen Jesus Christus, der für mich und dich gestorben ist. Und was anders können wir als seinen Fußspuren folgen, haben wir ihn heute in der ersten Stunde gehört. Wenn seine Fußspuren zum Kreuz gingen und die Bereitschaft da war, Menschen durch sein Leben zu erretten, dann ist klar, dass seine Jünger einen Wunsch haben, ihr Leben hinzugeben, dass Menschen errettet werden, weil sie Jesus folgen. Amen. Amen.